ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Pinkelpause, mittlerweile ja schon Folge Nummer 38, wenn ich richtig gezählt habe. In Aachen kann man super zählen. Hallo Chris, wir sind bei 38, ne?
Nach meiner Zählweise hier ist das auch 38, ja. Hallo Jochen.
Hallihallo. Und ich habe jetzt so festgestellt, dass wir in der letzten Zeit immer mehr großartige Gäste bei uns begrüßen dürfen, die du eingeladen hast. Und heute, glaube ich, hast du einen ganz besonderen Gast eingeladen.
Ja, heute haben wir den Professor Rassweiler eingeladen. Das ist sicherlich einer der renommiertesten Urologen Deutschlands. Und den begrüßen wir zunächst mal in Heilbronn. Hallo, Herr Rassweiler.
Ja, hallo, meine Herren. Ich freue mich, dass ich hier teilnehmen darf und bin schon ganz gespannt, was jetzt dann bald auf mich zukommt.
Ja, zunächst mal müssen wir den Hörern sagen, die Tonqualität, die ist vielleicht ein bisschen anders als gewohnt, weil wir heute über Telefon verbunden sind, aber das kriegen wir ganz bestimmt hin und lohnt sich allemal dran zu bleiben. Ja, der Professor Rassweiler, die Frage, die man einem Urologen immer als erstes stellt, ist, wieso wird man Urologe? Das ist auch die Frage, die mir immer gestellt wird. Wieso sind Sie Urologe geworden?
Ja, bei mir ist es eigentlich ein Zufall. Ich hatte meine Freundin in der klinischen Chemie am Katharinenhospital und da musste ich durch die Urologie durchlaufen, um die dann irgendwie abends abzuholen. Und dann habe ich eigentlich gesagt, das machst du nie. Und genau dort habe ich dann meine Facharztausbildung gemacht. Und zwar ist es eigentlich über meine Doktorarbeit, die über die Nierenembolisation bei den Radiologen begonnen hat, aber in enger Zusammenarbeit mit den Urologen. Wir haben dann an Nieren dann auch operiert, also im Tierversuch. Und dann hatte ich einen sehr guten Draht über meinen Doktorvater zum Professor Eisenberger, schon als Student. Und habe dann mein praktisches Jahr am Katharinenhospital gemacht und bin dann eigentlich so reingekommen in die Urologie und bin sehr froh, dass ich das gewählt habe.
Wie würden Sie eigentlich den typischen Urologen beschreiben? Ich kenne ein paar Urologen, ich bin selber keiner und gucke da so ein bisschen immer von außen drauf. Und ich habe so das Gefühl, dass die Urologen, die über ihre Arbeit erzählen, besonders enthusiastisch sind, besonders leidenschaftlich. Würden Sie das unterschreiben?
Auf jeden Fall. Es ist ganz merkwürdig, die Urologen, die ja quasi vom Steinschneider herkommen, sind irgendwie eine ganz spezielle Gruppe. Wir haben das ja auch, Sie werden vielleicht nachher drauf kommen, wir haben ja die Mannheim Uroband früh gegründet und das könnte man, glaube ich, fast nur mit Urologen machen. Wir haben es dann auch mal erlebt, wie wir bei dem Internistenkongress aufgetreten sind. Das war nicht so der Brüller, weil die da einfach nicht mitkommen. Und während umgekehrt das immer bei unseren urologischen DGU-Veranstaltungen oder lokal immer ein Highlight war und die sind alle mitgegangen. Also man hat vielleicht auch eine gewisse Form von Humor und Selbstironie. Und ich glaube, das ist eine wichtige Basis, die da auch den Urologen kennzeichnet.
Sie hatten gerade die Uroband angesprochen, dann lassen Sie uns doch direkt mal da anknüpfen. Können Sie ganz kurz beschreiben, was steckt dahinter?
Ja, die Uroband war eine, oder der Mannheim Euroband, wie es eigentlich angefangen hat, war eine Geschichte, die sich im Prinzip in Mannheim zugetragen hatte. Wir haben einen damals noch Ersatzdienstleistenden gehabt, den Tim Jäger, den Reinhold Schatter als Oberarzt und ich. Und dann haben wir halt darüber geredet, aber wir haben über mal Musik gemacht. Ich hatte auch schon so in Urologenkreisen so Lieder umgetextet, also gängige Lieder dann umgetextet und so ein bisschen auch eine Art Kabarett über die Urologie am Katharinenhospital gemacht. Hab so auch Musik gemacht und dann haben wir uns getroffen und dann kamen noch zwei, drei andere dazu, also Bassisten, dann Gitarristen, ich habe eine Mundharmonika gespielt und was dann toll kam, da kam unser Herr Förster, damals Stefan Förster, der jeden Tag mit einer neuen Idee kam und was wir dann, das war eben das Neue gemacht haben, wir haben eigene Songs gemacht, eigene Songs über die Urologie und haben dann relativ rasch so eine Maxi-LP gemacht, war eigentlich dann ja nur zwei Songs drauf Und dann kamen die CDs, haben die produziert, wurden dann von der Pharmaindustrie unterstützt. Das war für die natürlich zu der Zeit, war das auch sehr gut möglich. Da war immer so alle zwei Jahre neue CD und dann wurde die auf dem BGU, also auf dem Zentralen Kongress vorgestellt, an einem Donnerstagabend mit ein bisschen Show drumherum. Und die Vertreter hatten natürlich dann immer was Nettes in der Hand, wenn sie dann bei den Praxen vorbeigegangen sind, die neueste CD der Uroband.
Ich habe ein Zitat von Stefan Raab hier vorliegen. Der hat mal zu Ihnen gesagt, angeblich, The Mannheim Uroband ist der Finger im Darm der deutschen Musikkultur.
Ja, das war ganz lustig. Wir haben sie alle erlebt. Also damals waren wir tatsächlich bei Harald Schmidt und Feuerstein in Schmidt einander. Mhm. Wir waren beim Stefan Raab in Vivation, also als die alle noch ein bisschen klein waren, waren auf der Funkausstellung, waren bei Betrifft, eigentlich alle, die man so kennt, sind wir irgendwann mal aufgetreten. Und das war immer sehr lustig, mir auch ganz toll, Lippe. Also bei seiner What Is-Sendung wurden wir gecastet vorher. Also er wusste ja nicht, wer wir sind, bis er uns dann gesehen hat. Und das hat eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ging über Jahre und sie gibt's heute noch. Also wir haben jetzt in Leipzig beim Kongress tatsächlich auch noch einmal wieder gespielt.
Auf den Kongress müssen wir gleich auch noch ausführlich kommen, weil das ja auch ganz besonders in diesem Jahr. Aber vielleicht noch kurz zu Mannheim Uroband. Den Harald Schmidt, den konnten sie allerdings nicht zur Vorsorge überzeugen, habe ich gelesen. Ne? Sie wollten ihn
an. Das war der Fehler. Ja, wir. Also der Matthias Löbelins, damals also Oberarzt noch mit mir, hat dann den Finger, das haben wir natürlich auch ein bisschen mit seiner Crew besprochen gehabt und haben ihn dann live tatsächlich gesagt, so jetzt wird's Zeit. Und der hatte das ja wirklich dann sehr nett dann gesagt, ja, er hätte seine Prostata zum Aufbau der neuen Bundesländer gespendet. Damit er hat er sehr schnell reagiert und das war ganz lustig. Konnte man auch nichts mehr sagen.
Ja, also Mannheim Uroband ist tatsächlich schon Kult in der Urologie, muss man sagen, gehört Feste dazu, gehört zum Kongressprogramm dazu und haben auch wirklich sehr lustige Texte, insgesamt 6 CDs produziert, also das ist neben so einer Chefarzttätigkeit, ich meine, Sie sind seit 94 Chef, richtig? Das ist schon eine tolle Leistung, Respekt.
Ja, war schön, also war damals mit der CD-Produktion wirklich sehr, sehr schön und dieses Jahr haben wir tatsächlich, wir kommen ja nachher auf den Kongress, das war ja dann im kleinen Kreise, das war ja nicht vor 1000 Leuten, sondern vor 90 Leuten, 100 Leuten knapp, auf dem Festabend, die geladenen Gäste bei dem Kongress, haben wir dann auch, wir durften ja Corona und so, haben wir nicht irgendwie auf Stimmung gemacht und irgendwie gecastet und andere Sachen gespielt, sondern haben wirklich die Oro-Songs nochmal mehr zum Zuhören dann gespielt. Also Privatpatient, was so gut reinpasst halt.
Auch sehr selbstironisch zum Teil die Texte, sehr schön.
Genau.
Und die Mitglieder sind aber jetzt mittlerweile, wie das in der Medizin so ist, in alle Himmelsrichtungen verstreut und deshalb können sie wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr regelmäßig proben oder das weiterentwickeln.
Also genau so wie es damals war natürlich in Mannheim. Wir haben montagsabends die schlaue Stunde bei Professor Alten gehabt, also was weiß ich, sowas im Journal Club in anderen Bereichen vielleicht also so entspricht, haben da Literaturstudium, die Vorträge für die nächsten Kongresse und sowas geübt. Und da war es dann natürlich eh schon fertig. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir zum Tim in den Keller und haben dann noch Musik gemacht am Anschluss. Waren ja eh dann alle da. Und das war schon toll. Und das ist natürlich, ging nicht mehr. Was wir aber geschafft haben, eigentlich so die 3 Oberärzte damals, also der Herr Löbelins, der ja jetzt auch nicht mehr Chef in Neustadt ist, der Tschadda, der auch nicht mehr Chef am Diakonissen in Mannheim ist. Wir haben uns dann so als Corps dann eigentlich immer noch wieder getroffen. Dann hat der Herr Förster mal gemeint, ja, er kann nicht mehr nach 10 Jahren auftreten. Wir haben dann einen anderen Sänger gefunden. Schlagzeug, Tim Jäger ist weggegangen, haben wir dann auch ersetzt. Also diese 3 sind sozusagen der Chor, um die es noch rumgeht und alles andere wurde dann ein bisschen ersetzt, aber da ist jetzt auch schon, sagen wir mal, 10 Jahre Tradition dahinter.
Die Mannheim Uroband gibt es noch, prima.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir natürlich über Ihre Präsidentschaft reden. Also Sie waren ja im letzten Jahr, also im Jahr 2020, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Das ist ja eigentlich immer so der Ritterschlag für jede urologische Karriere. Und Sie haben ja im Prinzip auch in der Urologie in den letzten kann man sagen, fast 40 Jahren alle Entwicklungen miterlebt, also praktisch auch sehr viele technische Entwicklungen. Sie sind auch sowieso sehr technikaffin, wie ich das so mitbekommen habe, haben also auch entscheidende Methoden in der Urologie mitgeprägt und dann jetzt im letzten Jahr die DGU-Präsidentschaft. Können Sie mal erzählen, wie dieses Jahr für Sie gelaufen ist?
Es war ein sehr interessantes Jahr, also als Corona-Präsident. Das Interessanteste war eigentlich, dass ich mir ja, das wusste ich ja noch nicht, im Jahr vorher das Motto, also Urologie 2020, es ist Zeit, gewählt hatte. Und wie bedeutsam das dann würde, dieses Motto, das wurde mir dann erst viel später klar, weil ich doch noch sehr hoffnungsfroh war. Wir haben eigentlich alles sehr gut organisieren können, hatten, sage ich mal, März, April die letzte Programmkommission, die damals auch schon virtuell durchlief, aber das Programm stand. Also das waren 50 Foren, Arbeitskreis, Seminar 50. Das war eigentlich alles durchorganisiert. Und ich habe halt gesagt, komm, das schaffen wir noch. Und so im Juli wurde dann eigentlich klar, Ende Juni, das wird das Risiko zu hoch sein. Also obwohl, jetzt wäre es ja anders in Sachsen, damals Sachsen niedrige Zahlen hatte und die ja selber auch natürlich interessiert gewesen wären, was zu machen, dann hat ein gastroenterologischer Kongress eine Woche vorher alles abgesagt, die haben gar nichts gemacht. Und dann war es für mich wirklich der Moment zu sagen, also gut, das habe ich dann quasi innerhalb an einem Wochenende entschieden, was machen wir jetzt? Also machen wir gar nichts und ich mache so den Doppelpräsidenten vielleicht, dann weiß man nicht, wie es jetzt wird mit Herrn Stenzel, der das auch fairerweise sofort angeboten hatte, oder wir machen was Neues. Und ich habe mich dann für das was Neues entschieden und eben diese ganz spezielle Form, die Sie fast kaum finden konnten, die aber in die Zeit mit viel Glück dann auch wieder gut reingepasst hat, eben dieses Live-Online, das heißt Hybrid-Kongress. Wir haben die Moderatoren, Referenten, letztendlich die Ordinarien auch zu einem Arbeitskreistreffen eingeladen und waren dann so etwa 150 in Leipzig, also direkt live, haben das gestreamt, also das kennen Sie ja gut, und haben parallel dazu das Ganze eben über den Internetzugang gemacht, haben mit den Firmen eine wunderschöne virtuelle Plattform einer Industrieausstellung mit 5 Hallen füllen können dann auch, muss man sagen. Also das dann auch finanziell attraktiv war, haben die Industriesymposien eingebunden und hatten nachher 3.400 Teilnehmer. Das sind vielleicht 800 weniger als Urologen, muss man dann sagen, 800 weniger als vielleicht beim Normalen, weil von denen 5.000 oder 6.000, da sind ja allein schon 1.000 von der Industrie, die da normalerweise auf der Industrieausstellung rumlaufen. Und das war jetzt eine ganz tolle Sache letztendlich. Wir haben ganz am Anfang ein Problem gehabt, dass der Server ausgefallen ist. Das war dann ein Virusangriff gegen den Server in Hannover. Also nicht jetzt allein schon Corona, reicht ja schon, aber das war dann schon ganz schlimm. Und da haben wir, also muss ich sagen, mal kurz sehr kämpfen müssen. Interplan hat es aber dann geschafft, eine Alternativplattform als Zwischending aufzubauen. Und dann hat es geklappt. Dann hat eigentlich das genauso geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir hatten dann eben einen kleineren Präsidentenabend. Wir hatten diesen Festabend. Wir haben dann auch eben Kontakte haben können in diesem Kreis, sodass das also wirklich toll war.
Dann würde ich direkt mal
und,
fragen.
Damit habe ich eigentlich Neuland betreten. Ne? Und das ist jetzt etwas, wo ich sagen muss, das ist schon eine ganz, für mich jetzt dann wieder eine Chance gewesen. Wo ich sage, das ist ganz toll, da bin ich eigentlich sehr froh. Und deswegen würde ich für mich jetzt das als ein positives Jahr sehen. Also ich bin stolz eigentlich drauf, das die Chance gehabt zu haben. Natürlich ist es nicht das gewesen, was ich mir so vorgestellt habe, aber ich habe eigentlich alles so umsetzen können, was ich wollte.
Das hört man ja aus vielen Bereichen, dass gerade durch Corona viel Digitales in Gang gekommen ist, dass mehr gestreamt wird, dass plötzlich Möglichkeiten aufgezeigt werden. Die Podcast-Branche geht gerade durch die Decke und so. Das ist ja wirklich tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert, dass vieles in Gang gegangen ist. Ne?
Ja, also ich meine, wir merken es ja jetzt so, ich habe ja noch einige Engagements in der europäischen Urologie, also in der EAU, also Chairman der Section Offices. da wird ja jetzt extrem viel passiert da. Und es ist natürlich, früher hat man da immer nach Arnhem oder was weiß ich wo fahren müssen oder hat sich dann auf den Kongressen dort getroffen. Und das geht jetzt eigentlich fast routinemäßig über GoToMeeting oder Zoom oder was immer für Plattformen. Also das spielt eine große Rolle und hat sich da, also hat aber, sagen wir mal, es einem auch viel leichter gemacht. Man muss nicht immer irgendwo hinfahren. Gut, man möchte sich auch mal wieder selber sehen und das ist natürlich nochmal was anderes. Und das war ja ein bisschen der Gag an dem Hybridform, dass man tatsächlich, natürlich nicht alle Urologen, aber wenigstens die Referenten, die Moderatoren gesehen hat und die dann auch live ein bisschen mitdiskutieren konnten. Das war schon eine Sache. Und was für mich, also das Highlight ist eben, man muss, weiß nicht, ob Sie sich selber dann reingeschaut haben, war wirklich die Industrieausstellung, so eine virtuelle Industrieausstellung, wo Sie reingehen konnten, von Stand zu Stand gehen, eben fast wie normal.
Und was denken Sie denn, wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gucken, was bleibt davon oder wie sieht der Kongress in 5 Jahren aus?
Also was wir uns jetzt überlegt haben, auch innerhalb der DGU, das ist schon das, dass unter Umständen es für manche attraktiv sein kann, so ein Best-of-DGU zu haben. Das heißt also, Sie haben natürlich den Kongress, aber das Streamen und ich sage ja auch jetzt der Nutzen von UroTube oder anderen Plattformen hat ja enorm dann zugenommen. Und die Bereitschaft, das zu machen. Das heißt, da wird sich der eine oder andere schon überlegen, naja gut, ist ja klar, wenn ich auf den Kongress gehe, dann habe ich das alles, was ich will, persönliche Kontakte am Stand, am Abend und so weiter. Und der andere sagt, na, ich schaff's vielleicht nicht. Dann werden wir wahrscheinlich mal von einigen Special-Foren, also die wir dann auswählen, wird man dann streamen. Und dann hat man eben eine andere Art des Zugangs. Und eventuell, dass man auch sagen kann, für die Firma ist attraktiv, neben dem klassischen Stand im Prinzip dann auch so eine Plattform zu haben, die dann für alle, die eben nicht auf dem Kongress sind, auch erreichbar ist.
Ja, das ist halt, ich sehe da noch nicht so ganz die Schnittmenge, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt für mich spreche, die Wissensvermittlung, das mache ich sehr gerne zu Hause. Also da finde ich so ein UroTube, wo man dann zu Hause sich Kongresse anguckt, kann sich sogar Screenshots von den wichtigsten Sachen machen und kann das einfach zu Hause vom Schreibtisch aus in gleicher Qualität oder sogar noch interaktiver mit Chatfunktionen und so weiter genießen. Finde ich für die Wissensvermittlung super. Aber der persönliche Kontakt zu den Kollegen, ne, Kontakte aufbauen, andere Kollegen fragen, wie machst du das in der Praxis oder auch einfach Ideen aushacken für die Zukunft mit anderen, das fällt natürlich komplett weg. Da ist man dann so ein bisschen...
Nee, also da bin ich ja ganz bei Ihnen. Also das ist ja nicht so, dass wir, also das wird nicht sein. Wir werden nicht, also hybrid oder virtuell, das wird nicht die Zukunft des Kongresses sein. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber verstehen Sie, Sie haben eine Zusatzformulierung und der eine, der schafft vielleicht doch nicht die ganze Zeit zu kommen oder also man erreicht vielleicht noch ein paar mehr. Klar, der DGU soll ja auch das sein, also der DGU-Kongress soll ja das Forum sein oder der Marketplace oder wie man es mal nennen will, für den Austausch, das ist ja klar. Und das wird natürlich hoffentlich, wenn wir alle geimpft sind und so, dann wird das Ganze dann auch wieder so zurückkommen, also wie wir es haben. Aber ein paar Dinge sind schon interessant, die man vielleicht da auch noch daneben leben kann.
Sie sind ja ohnehin sehr, sehr technikaffin. Und ja, war da natürlich,
das hat dann eben gut gepasst. Das war jetzt eine andere Technik, ne? War virtuell. Wir haben schon virtuelle Techniken selber genutzt bei der Prostata, eben zur Darstellung während der radikalen Prostatektomie, also Überlagerung, Fusionsbilder. Oder für das iPad zur Funktion der Niere. Und dieses Mal haben wir eben nicht virtuelle Anatomie des Menschen, sondern eben virtueller Stand dann gebildet. Oder also wir nicht, aber benutzt, kann man sagen.
Dann können wir da auch gleich die Kurve kriegen zu unserem eigentlichen Thema, denn wir haben Sie ja im Prinzip eingeladen, weil Sie auch ein Vorreiter der roboterassistierten Chirurgie der Prostata sind oder auch generell der roboterassistierten Chirurgie. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal kurz erklären, wenn die hören, ich werde vom Roboter operiert, dann gehen natürlich erstmal Alarmglocken an, ne? Man will ja vom Menschen operiert werden. Vielleicht können Sie da schon mal so ein bisschen die Ängste nehmen, was das überhaupt ist und so eine Roboter-OP und dann vielleicht auch mal so ein bisschen zurückblicken, wie Sie dazu gekommen sind, weil das ist ja jetzt auch kein so ganz leichter Einstieg, wenn man als klassischer Schnittoperateur sozusagen Urologe geworden ist, dann über die Laparoskopie bis hin zur roboterassistierten OP, wie das bei Ihnen so gelaufen ist?
Ja, gut, gerne. Also die mal vielleicht primär, also der Roboter als solcher, ist klar, man denkt immer so an automatisierte Maschinen, also wie man es bei der Autoproduktion, Arme, die dann sich frei bewegen, weil sie gesteuert sind. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen gibt es das fast nicht. Also es gibt so ein bisschen ein Verfahren zur Ablation der Prostata, wo auch auf einer Einstellung dann irgendwas von selber passiert bei dem Aquablation-System. Aber normalerweise die klassischen Roboter und jetzt auch insbesondere für den Einsatz jetzt der radikalen Prostatektomie sind ja eigentlich nur Master-Slave-Systeme. Das heißt also, so ähnlich wie bei ganz anfangs, so hat es eigentlich auch mal angefangen, Kernforschungssysteme, wo sie dann radioaktives Material eben nicht direkt anfassen können, sondern nur über gemittelte Master-Slave-Systeme. Das heißt, sie sind am einen Ende und am anderen Ende ist der Endeffektor. Und die Grundidee ist entstanden, um eigentlich jetzt noch gar nicht so laparoskopisch oder endoskopisch zu arbeiten. Die Grundidee war eigentlich beim Militär zu sagen, pass auf, ich möchte im Battlefield irgendeine Verletzung kurieren und der Arzt, der Chirurg, das ist viel zu gefährlich, dass der da auf den seinen Kriegsschauplatz kommt und kann der das nicht irgendwie von der Ferne machen, also sozusagen Telechirurgie. Und das war so die Grundidee und dann so wurde das System als solches erstmal entwickelt. Parallel kam eigentlich, und das kommt aus Deutschland, sehr früh Professor Melzer, den es heute ja noch in Leipzig gibt, und Professor Buß, die hatten dann schon die Idee, ja, Moment mal, so ein System könnte man, und da haben sie mit dem Kernforschungsinstitut damals in Karlsruhe zusammengearbeitet, können wir das nicht so machen, dass wir einen laparoskopischen Eingriff machen? Also damals ging es um Gallenentfernung oder sowas. Und der Operateur sitzt dann an einer Konsole und diese Konsole ist nicht nur einfach nur, sage ich mal, ein kleiner Bildschirm, sondern diese Konsole hat zusätzliche Informationen. Diese Konsole ermöglicht dem Operateur mit 3D das zu sehen. Und so ging es eigentlich los. Und es ist wirklich ganz interessant, der Frederick Moll, der Erfinder eigentlich von dem Da Vinci-System ist, hat tatsächlich in den Anfangsjahren mal das System, Artemis heißt das, in Karlsruhe angeschaut und eigentlich wohl da die Idee gehabt, ach so, halt, das ist ja die Richtung, wir setzen das ein für die Laparoskopie. Und ich persönlich hatte auch immer noch so ein bisschen diese Telechirurgie, also in Hawaii sitzen und woanders das zu machen, was ja dann später mit dem Zeus-System tatsächlich Professor Marescot gemacht hat. Der ist nach New York gefahren und hat dort seine Patientin in Straßburg mit dem System behandelt, also eben diese Telechirurgie bewiesen, dass das geht. Und das war eigentlich auch so meine Idee. Und jetzt war das so, ich hatte eben dieses Interesse bei mir und kam dann auch natürlich auf das Da Vinci-System und dann, das war so Jahr 2000 und im Jahr 2000 haben wir gerade angefangen, so laparoskopische Prostatektomie zu machen und dann hat man halt überlegt, naja, vielleicht kann man das tatsächlich da irgendwie einsetzen. Ich bin dann nach Leipzig gefahren an die Herzchirurgie vom Professor Mohr und dort, das muss man sich vorstellen, nicht so wie heute, stand der Da Vinci eben wegen diesem Tele-Dingsbums in einem Nebenraum. Also der Operateur war gar nicht im Saal. Und dieses alte Da Vinci-System, mit dem haben die dann die Arteria mammaria frei präpariert und dann eigentlich am schlagenden, gedämpften Herzen, meistens mussten sie dann doch die Herz-Lungen-Maschine einsetzen, dann diese Bypässe genäht. So war der erste Einsatz. Und ich habe da eigentlich schon relativ schnell gesehen, Mensch, da bewegt sich nichts. Also die Anastomose, die ja was Wichtiges ist, also Harnröhre wieder an die Blase zu nähen, das ist doch eine ideale Indikation, um das zu machen. Und lustigerweise zu der Zeit war Herr Binder aus Frankfurt bei mir in einem kleinen Kurs. Also wir haben immer wieder laparoskopische Kurse gegeben, wo Leute sich bei uns hospitiert hatten. Und das hat er so ein bisschen mitbekommen, dass ich da war. Und die hatten den Vorteil, dass an der Uni Frankfurt der Kardiologe den Da Vinci schon hatte. Und wirklich so noch 3 Wochen später haben die zwei dann, also Herr Kramer Und der Herr Binder dann die erste Prostatektomie gemacht, tatsächlich mit dem System, haben mich dann auch zum Fall 3 oder 4 nochmal eingeladen, dann habe ich das gesehen. Und ich habe natürlich gedacht, aha, und habe dann versucht, ganz schnell in demselben Jahr noch, weil wir da so einen Kurs gemacht haben und es ist mir gelungen, also für eine Woche den Da Vinci zu mir zu bekommen. Und habe dann tatsächlich so die ersten 10 Fälle, ich sag mal, was weiß ich, im Sommer, August sowas 2000 gemacht, bin da trainiert worden, praktisch Brüssel gefahren, wir mussten da an der Leiche operieren, also es war so, wie man es heute ja auch noch gemacht, also in die verschiedenen, nach Irkut oder sowas. Man wurde richtig trainiert und dann gut vorbereitet. Hat natürlich der erste Eingriff sehr lange gedauert und beim zweiten, dritten ging es eigentlich dann schon und da war es wirklich nicht so schlecht, da haben wir gesagt, ah ja, der war noch nicht voll ausgebildet, es gab noch kein Bipolar, also die ganzen Instrumente waren noch nicht so eingerichtet jetzt für die Prostatektomie, aber man hat schon gesehen, es geht. Und dann sind die Leute damals von Intuitive bei mir in meinem Zimmer gesessen und ich hätte vielleicht schon mit Kontakten, Förderverein und so, entweder das Gerät oder die Teile bekommen können. Und ich habe, ja, was Sie schon gesagt haben, an Lithotriptorenentwicklung zum Beispiel, an dem Motolith mitgearbeitet. Der wurde uns damals von Storz hingestellt. Und so war auch meine Idee. Also entweder ihr stellt uns das Ding hin und wir zahlen die Teile, oder wir kaufen das Ding und kriegen die Teile umsonst. Und dann haben die da nicht mitgemacht und haben gesagt, no, only both. Damals hätte das Gerät noch 890.000 D-Mark gekostet.
Ich würde es privat kaufen für den Preis.
So ist es. Also es war schon, vielleicht war es ein Fehler. Und bei mir war es halt so, die Laparoskopie lief immer besser. Und wir hatten wirklich sehr guten Zuspruch, auch zur Laparoskopie. Das Ganze war ja kein Renner in Frankfurt. Die haben zwar eine Hotline gehabt. Das Gerät ist ja eigentlich dann erst dadurch, dass es nach Homburg gekommen ist, zum Professor Stöckle, in zur großen Form aufgelaufen. 2, 3 Jahre später. Naja, und dann irgendwann kam.
Pionierarbeit geleistet, kann man sagen.
So ist es, ja. Das wurde, gibt es ja auch einen Preis und gibt es Videos und so. Also zu der Anfangszeit ist ja gut dokumentiert. Und und dann irgendwann war es dann klar, dann wurden die Fälle der Laparoskopie immer ein bisschen weniger, weil drumherum da Da Vincis gab. Und dann habe ich natürlich, es hat mich dann doch 2 Jahre gebraucht, bis ich dann endlich das S-System dann tatsächlich in der Klinik, also war glaube ich so 2006 oder 2007, habe ich dann bekommen. Und seit der Zeit, jetzt haben wir natürlich das XI und so, hat sich das dann weiterentwickelt und wir sind voll im Einsatz, das ist ja klar. Und ich kann es jetzt wirklich nur jetzt, und dann sind wir wieder am Anfang, warum jetzt der Roboter eigentlich operiert. Man sitzt an der Konsole, man hat 3D-Blick, weil man die optimale Verbindung hat, also keine Brille tragen muss, um irgendwas zu sehen, wie man vom Zuschauer, vielleicht auch vom Kino kennt, sondern weil man mit 2 Spiegeln sozusagen ein 3D-Bild kreiert an der Konsole. Man fühlt sich im Patienten drin, weil man auf die Hände dann nicht blickt, aber die Hände sind genau in der Blickrichtung, wo man arbeitet. Es sind ein paar viele Dinge ganz, ganz toll gelöst, dass man zum Beispiel auskuppeln kann und eine bessere ergonomische Position seiner Hände wieder einnehmen kann, wenn man weiter operiert. Dass die Kamera von den Armen bewegt wird, damit man dann sofort wieder weiter operieren kann. Also es ist viele Kleinigkeiten, die da drin sind und die bewähren sich. Und was der Vorteil ist, das kann eben, das muss man sagen, es können nicht der beste Chirurg nicht machen. Wenn der beste Chirurg in 70 Zentimeter Augenabstand unten irgendwas nähen muss, dann kann er sich vorstellen, wie klein das ist, was er da sieht. Und er kann am Ende seine Schere nicht, oder seinen Nadelhalter nicht umbiegen, was wir ja können. Sondern er muss dann irgendwie die Nadel schräg einspannen, um dann durch eine Drehung da eine gewisse Winkel zu erreichen. Und am Roboter sieht man das mit 10-facher Vergrößerung aus einer Distanz von etwa 1 bis 2 Zentimeter optimal vergrößert und hat eben in dem kleinen Raum die Möglichkeit, eben das Ende seines Nadelhalters oder der Schere zu verändern. Und das ist also die Sache, das ist der ganz, ganz große Unterschied.
Und zitterfrei.
dann zitterfrei kommt auch noch dazu, dass man natürlich das graduieren kann. Wir machen auch zum Beispiel jetzt, also Vasovasostomien, also wenn man sozusagen eine Samenleiterunterbindung hatte, rückgängig, die habe ich früher mit dem Mikroskop gemacht, die mache ich jetzt mit dem Da Vinci. Also das sind so Sachen, da merkt man eben genau, wo es aufs Nähen ankommt, wo es aufs Feine ankommt. Und das ist unschlagbar. Also das muss man sagen, wir haben seit der Zeit keine Strukturen mehr. Wir hatten offen, sage ich mal, 10-15%, dann laparoskopisch 4%, und wir haben jetzt wirklich keine Struktur mehr, also enge, wenn das andere sich hören wollen, an der Anastomosenstelle, wo wir praktisch die Blase zur Harnröhre nehmen. Das geht jetzt quasi ohne Folge, das heilt ab, wie wenn man ein Gefäß zunimmt.
Ich habe mal, also unser Podcast besteht ja immer aus einem Teil, der Journalist ist, das bin ich, und eben jemand, der Ahnung hat und auch das Know-how, das ist der Chris. Und deshalb darf ich auch die dummen Fragen stellen. Also ich als Patient, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen. Ich habe zwei Fragen. Erstmal, Sie tauchen da ja sozusagen praktisch an dieser Konsole, die Sie eben schön beschrieben haben, so richtig rein mit dem Kopf, haben dann praktisch so eine Art, ja, mit den Händen Joysticks, nenne ich es jetzt einfach mal. Erstmal, wie...
Ja, das ist, also das kann ich vielleicht gleich nochmal sagen, das sind eben nicht Joystick, das gibt es ja auch in der Zwischenzeit für andere Dinge. Also sind Schlaufen. Das heißt, so, also mit zwischen Daumen und Zeigefinger oder Daumen und Mittelfinger, je nachdem, wie man es machen will, bewege ich, also wenn ich meinen Daumen auseinander mache und zusammen mache, dann schließt sich mein Instrument. Und ich nutze quasi, um diese Bewegung der Instrumentenspitze zu machen, nutze ich mein Handgelenk. Das nennt man auch diese Endo-Risk Technology. Mhm. Und dadurch habe ich eben in meinem Handgelenk, diese Bewegung, die ich im Handgelenk habe, die kann ich direkt umsetzen. Und der Gag an der Sache ist, die Kamera ist ja wirklich 2 Zentimeter vor dem Objekt und ich schaue rein. Und deswegen fühle ich mich, als wenn ich mit meinem Kopf 2 Zentimeter im Patienten davor wäre.
Ja, das ist Wahnsinn. Die Bilder sind unglaublich. Sie sitzen da vor dieser Konsole in dem Bildschirm drin und außenrum riesengroße Roboterarme um den Patienten, wie im Science-Fiction-Film. Und deshalb meine Frage erstmal, wie stellt man sich eigentlich als Arzt und zweitens, jetzt vielleicht eine kleine provozierende Frage, gibt es eigentlich auch Ärzte, die sagen, ja eigentlich, ja gut, Roboter ist besser, aber eigentlich finde ich das cooler, wenn ich das selber mache, weil man hat irgendwie so einen Ehrgeiz, das selber zu machen.
Ja, man macht es ja selber. Ja, also das Einzige, was es gab als Gegenargument, das wird auch immer wieder genannt, das ist das, dass man keinen Tastsinn hat. Also das taktile Feedback, das ist eigentlich das, was die sagen, ja, wissen Sie, ich mache das offen, da kann ich noch tasten. Ja. Man muss aber vergleichen, also erstens mal ist es so, dass ich ja eigentlich so operieren sollte, dass ich gar nicht mehr tasten muss, weil ich genau die Schicht an der Kapsel bin, also ich sag mal im Non-Touch-Verfahren. Also verstehen Sie, der tastet, der wurstelt dann irgendwie die Brust, das sage ich jetzt mal böse formuliert, habe ja selber operiert so, der wurstelt die dann ein bisschen raus, weil er das eben stumpf präpariert an der Oberfläche, an der Kapsel, das geht schon. Und der Roboter-Chirurg vergrößert sich das und schneidet das ganz vorsichtig raus. Teilweise schiebt das auch ab, genau in der Schicht. Das können Sie mit Ihrem Finger gar nicht sehen. Und wir wollen ja, also wir reden ja jetzt nicht über Riesentumoren. Gut, das macht man in der Zwischenzeit an der Niere auch, wo man 3-4 Zentimeter große Tumoren ausschneidet, sondern an der Prostata sind es ja maximal 1 Zentimeter, 2 Zentimeter, 0,5 Zentimeter große Tumoren, die man gar nicht so groß tastet in dem Sinne. Also insofern ist es kein so gutes Argument, dass man selber macht. Also verstehen Sie, man macht es ja selber. Es ist ja nicht so, dass der Roboter das macht. Das wäre was anderes, wenn man sagen könnte, so, hier, ich sage dir, da ist die Prostata, jetzt fang mal an. Und dann sitze ich daneben und der bastelt es von selber. Das wird nicht kommen, sondern ich nutze wirklich nur die Technologie, digitale Technologie, Videotechnologie, was ich alles habe, um meine eigene Performance zu verbessern.
Und in letzter Zeit fällt immer mal wieder so der Begriff OP-Saal 4.0. Was können wir uns darunter vorstellen?
Das ist ganz interessant. Ja, da habe ich jetzt alles vor kurzem mal wieder in so einen Vortrag. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also OP 4.0, woher kommt das? Das ist so wie Industrie 4.0. Also, was weiß ich, 1.0 analog und 2.0, dann kam eben die Maschinen. Und jetzt also 4.0 sind eben die autonomen Roboter, die den Auto zusammenbauen. So, das wäre die Vorstellung. Also autonome Roboter führen die Chirurgie durch. Und dazu und Chirurgie 4.0 ist dann ein System, in dem der Patient eingebettet ist quasi in einen, naja, Chirurgen, der noch so ein Pilot-Co-Pilot ist. Und alles andere drumherum wird quasi durch diese Information, die wir haben, also Bildinformationen, Voruntersuchungen, wird sozusagen abgebildet und hilft dem Roboter dann zu arbeiten. Und so ein bisschen wie autonomes Autofahren. Ne?
Ja, hatten wir eben schon erwähnt, ne, das Aqua-Ablationsverfahren gibt es ja im Prinzip
dann schon. Das Aqua-Ablationsverfahren wäre jetzt eines, das ist für mich das einzige, gut, vielleicht HIFU, wenn man das noch dazu rechnen will, wo ich praktisch mit fokussiertem Ultraschall den auch ja gesteuert basierend auf einem Trussbild mache. Aber sagen wir, bei der Aqua-Ablation habe ich eben ein Verfahren der Wasserablation, also der Kercher letztendlich ist es ja, ein System, Hydrodissektion. Und der Kercher ist in der Lage, also das System ist in der Lage, sozusagen die Intensität des Wasserstrahls mit sozusagen zu steuern, dass ich eben mal an einer Stelle 2 Zentimeter tief abladiere und an der anderen Stelle nur 1,5 Zentimeter oder 2 Zentimeter oder sowas. Und insofern kann ich, wenn ich den transrektalen Ultraschall mache, also über den Darm ein Ultraschallgerät einführe, dann kann ich die Prostata konturieren und kann sagen, pass mal auf, hier ist das Rektum, Darm, hier hört die Prostatakapsel auf und sage ich mal mit dem Sicherheitsabstand nochmal von 5 Millimetern auch vorne am Schließmuskel, da hörst du auf. Und kann sich das so einstellen und dann tatsächlich funktioniert das Gerät. Ich habe es auch selber schon benutzt. Und dann kann man eben in kürzester Zeit, was man praktisch gar nicht mehr schaffen kann so schnell, ich sage mal 60 Gramm für einen guten Operateur, 60 Minuten und der macht das sozusagen in 5 Minuten oder sowas. Also das ist schon brutal, das, was man alles sozusagen erreichen kann, also 5 Gramm pro Minute oder noch. Und das ist eine sozusagen superhuman Fähigkeit, die da erreicht wird, hat aber bisher ist es ja nur dieser Teil. Danach kann es bluten, das wissen wir ja in der Zwischenzeit, also man muss dann doch nochmal reinschauen. Und es ist noch nicht so, dass also sozusagen der erfahrene Operateur ersetzt wird. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie sich das langfristig zeigen wird. Also ich sehe wirklich die Zukunft in der Chirurgie nur in diesen manipulatorischen, also sagen wir mal nächste Generation von Robotern oder sowas. Wir haben einen Roboter, der sozusagen ein Urethroskop, flexibles Urethroskop in der Niere bewegen kann, viele Funktionen machen kann, die ich dann steuern kann, ohne dass ich am Patienten sitze und mir mein Assistent da am Ohr irgendwas da noch hilft oder sowas. Da macht es wirklich Sinn, da kann ich eben das Steuern in der Niere und kann vor, zurückfahren, die Laserfaser ausfahren und die Spülung steuern. Das sind aber alles Dinge, also die ich sowieso so analog machen würde und jetzt kann ich es halt von der Konsole aus steuern. Also nichts jetzt bewusst Neues. Und das 4.0, das setzt aber so viele, also die Chirurgie 4.0 setzt so viel Data Management, das heißt ja auch jetzt Data Science als neue Wissenschaft, voraus, einfach nur mal um diese Theorie umzusetzen. Und Sie merken, sage ich mal, beim autonomen Fahren, einparken, das geht noch, das ist einfach. Aber sozusagen das Auto schon zu steuern, dass das, da kommt einer von rechts, ich will nicht einmal diese Entscheidung, ist das jetzt die Großmutter oder das Kind, was da mir in das Auto läuft, sondern einfach nur, da kommt irgendwas und ich muss drauf reagieren. Der Mensch ist ja in seiner Anatomie so verschieden, dass er dann jedes Mal neu reagieren muss. Also der kann ja nicht einfach sagen, wir sind da, sondern jetzt muss er gucken, wo ist jetzt das Gefäß, wo ist da, sodass ich denke, da sind wir sehr, sehr weit weg von einer, also von einem autonomen Operieren, was da kommen kann. Also ich denke, was gut ist, also vielleicht nur eine Sache, was gut ist, das ist schon die Grundidee, dass man sagt, wir brauchen weniger Kabel im OP, also wir können vielleicht wirklich nicht Kabelsalat haben, sondern immer einheitliche Kabel oder gar keine mehr. Wir können also mit WLAN vielleicht zuverlässig in WLAN Dinge steuern. Also da sind schon ein paar gute Ideen dahinter. Aber wie gesagt, dass da der autonome Roboter oder Operateur kommt, das glaube ich nicht so schnell.
Ja, das würde ja nur gehen, wenn man zum Beispiel alle Informationen hat und ein Organ so fixiert ist, dass es nicht atemverschieblich ist und man dann nur noch auf den Enter-Knopf drücken muss, ähnlich wie das beim Augenlasern zum Beispiel ist, ne, wo das Auge dann fixiert ist.
So ist es, haben völlig recht.
Weiß genau, wie viel Millimeter muss er da oder genau. Ne, wie viel Mikrometer muss er da abtragen und dann läuft das
auch. Das ist genau das. Das ist ja allein schon, ich meine, in der Prostata geht es noch so, da unten, da ist ja die Bewegung relativ gering, deswegen ist das Aquablation für die Ablation, also gutartige Entfernung der Prostata, vielleicht schon einmal ein Weg in die Richtung. Aber das ist genau der Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die Zuverlässigkeit der Daten. Und eben, wie zuverlässig ist, Sie haben gerade mal die Artenverschieblichkeit, also das nennt man ja auch Soft Tissue, also Weichteilnavigation. Das ist so ein Problem, dem sozusagen, also jetzt verstehen Sie das in der Hand einer Maschine zu lassen, die dann wirklich sagt, oh, das hat sich jetzt aber um 2 Zentimeter nach oben oder unten bewegt oder das war aber vorher nicht mehr so, wo ist denn der Punkt jetzt? Ja? Und das ist, glaube ich, also das ist noch nicht automatisierbar. Das sind so viele also Parameter da, die einfach nicht ausreichend genug, da muss man ja 150% sicher sein, dass das alles geht. Und nicht sagen, na, das könnte mal da sein oder sowas. Und deswegen gebe ich Ihnen völlig recht. Also das geht in der Augenchirurgie, das geht vielleicht in der Hirnchirurgie, also wo man wirklich statische Sachen hat. Es mag auch beim Knochen funktionieren, wobei es da ja auch schon Robodoc auch schon Entwicklung gab, die dann sich doch nicht so durchgesetzt haben. Manchmal ist die Irregularität besser als der glatt abgeschliffene Schaft oder und so weiter. Also das ist noch, wie gesagt, ein weiterer.
Jetzt sind Sie natürlich, darf man vielleicht auch am Rande sagen, auch schon über die 60. Wie motivieren Sie sich, dass Sie bei solchen neuen Entwicklungen immer auf der Höhe der Zeit sind? Und weil man erlebt ja oft, dass dann Chefs auch irgendwann sagen, so, ich habe das jetzt erreicht, das kann ich gut. Jetzt hört sozusagen die Entwicklung auf. Und das ist ja oft dann für so eine Klinik so, der Stillstand ist ja immer der Rückschritt. Ne? Also, und
haben Sie völlig recht.
Ja.
Ja gut, ich muss sagen, das war für mich ein Thema. Also das ist in mir drin. Also dieses Interesse, ich habe ja jetzt auch, ich habe die neuen jetzt Roboter, also ob das jetzt das von Transenterics das Senhance-System ist oder ob wir uns jetzt das CME angeschaut haben oder ob wir in Korea waren, um uns das neue System Revo Eye anzuschauen. Wie gesagt, in Leipzig habe ich auch an dem Avatera-System mitgearbeitet, sondern da mitgearbeitet und versucht es auch ein bisschen zu sehen. Das ist einfach so ein Grundinteresse von mir, dass ich sage, nee, ich denke, habe ja da auch so ein bisschen meine Ideen dazu, was ist jetzt gut, was macht Sinn, welche Entwicklung ist richtig, welche ist falsch. Und das ist einfach faszinierend. Also das ist schon die Sache wahrscheinlich selber, die mich da fasziniert, um das weiterzumachen. Und ich habe natürlich vielleicht da immer ein bisschen das Standing, das dann auch weiterzuführen. Verstehen Sie, unser Roboflex zum Beispiel am Roboter, den haben schon andere Kollegen, auch jüngere, schon gesehen und gesagt, ja, das brauche ich nicht, mach das so. Und ich sehe eigentlich schon den Vorteil. Und also wir benutzen es auch, meine Mitarbeiter benutzen den jeden Tag. Also sind da vielleicht Vorreiter, man wird mal schauen, vielleicht sind 10 Jahre anders aus, ja beim Da Vinci genauso, dass ich den Leuten das erzählt habe, guck mal, ihr habt es. Und ich habe gesagt, ja, der erzählt viel. Und letztendlich heute sind sie alle froh, wenn sie das Gerät haben. Ne?
Jetzt, Jochen, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich habe einmal eine große Frage. Haben Sie eigentlich so einen Wunsch für die Zukunft, was in der Entwicklung unbedingt her muss? Oder aus meiner Sicht auch mal, was für den Patienten am besten ist? Haben Sie, wenn Sie sich was wünschen können, das muss auf alle Fälle gemacht werden, aus Ihrer Sicht?
Also was ich mir wünschen würde, das sage ich Ihnen, das ist ja dass sozusagen die Kostenfrage, also die ja immer so lähmend ist, dass die ein geringerer da ist. Wir haben jetzt ja, nehmen wir Fusionsbiopsie, ne? Da müssen wir jetzt dann wieder streiten, dass Also ob jetzt die Fusionsbildteam, ich war ja beim IQWiG, ich war wegen dem PSA-Screening beim IQWiG, was jetzt leider doch nicht, also wir waren schon fast durch, dass es vielleicht wenig PSA bezahlt wird. Gut, das hätte jetzt mit der Technologie nichts zu tun, aber wäre ein schöner Abschluss meines Jahres gewesen. Wir waren jetzt wegen der Fusionsbiopsie, da geht es wieder darum, die Kassen. Das heißt, es gibt wirklich objektive Kriterien, die zeigen, es wird was besser und die Methode ist besser. Also das ist ja wie beim Da Vinci und dann muss da auch ein bisschen mehr Luft sein. Also verstehen Sie, wir haben jetzt Gelder wegen Corona und was glauben Sie, was die App gekostet hat? Ja, für nothing. Ja. Also reiner Scheiß da, was sie da gemacht haben, die Corona-App. Und da ist Geld da dann auf einmal und wenn es jetzt um eine Fusionsbiopsie geht, ja, also ob wir das MRC bezahlen können und das bringt doch nichts und so. Und auch diese Regulatorien, die jetzt auf uns zukommen, das ist etwas, was ich sehr... Also die Medical Devices, Regulatories und so, das ist schon fürchterlich. Also das ist was, das wird noch schlimm sein, die werden die nächsten Generationen, wird da eher so der Dampf abgelassen. Ne? Also weil diese Phase, die wir hatten, also die ich ja miterlebt habe mit ESWL, URS, PCNL und so weiter, wo ich mit bei den Ersten war, um das zumindest mal zu sehen, später dann auch zu machen. Das war, also sie waren, du waren und dann konnten wir das umsetzen. Und das, mal schauen, ob das langfristig noch so geht, da bin ich mal gespannt. Und was ich mir noch wünsche, ist eigentlich so, dass es noch ein paar, sage ich mal, Generalisten gibt. Also ich fühle mich ja immer noch so als Dinosaurier, für das sehe ich für die Urologie ganz speziell. Sehen Sie das? Also nicht wir nachher wieder ein Heer aus Superspezialisten sind, wie in Amerika Patel, der macht eine radikale Prostatektomie und das war's dann. Die macht er, was weiß ich, 10.000 Mal, aber sonst macht er gar nichts mehr. Und ich wünsche mir für unsere, auch die nächste Generation, also dass es doch, gerade das ist ja das Schöne an der Urologie, dieses Breite, dass das auch vielleicht noch wirklich von nächsten Generationen auch als solches begriffen und umgesetzt wird.
Wie soll das funktionieren? Wenn ich jetzt bei Ihnen als junger Assistent anfange, dann ist diese neue Dienstregelung, nach einem 24-Stunden-Dienst geht man 2 Tage nach Hause. Wann soll ich denn dann Schnittoperationen lernen, Endoskopie lernen, Laparoskopie lernen und Da Vinci, also roboterassistiertes Operieren lernen in 5 Jahren? Das kann nicht funktionieren.
Nein, das wird nicht gehen. Da haben Sie recht. Das wird in den 5 Jahren auch nicht gehen. Das können wir selbst auch nicht alles anbieten. Aber wir können natürlich eine Breite anbieten und man muss halt dann schauen, eben rechtzeitig, also in welche Richtung will ich gehen und was brauche ich, sag mal, wenn ich in die Praxis gehe, dann gibt es andere Dinge, die man also sich machen will. Dann gibt es natürlich heute diese also mehr Männer- oder mehr Frauenpraxen, also die Gemeinschaftspraxen, die dann sich leisten können, ein zum operieren, also irgendwo Beleg oder in Kooperation am Krankenhaus zu schicken, was ich eine ganz gute Lösung finde, wo das ja schon so ein bisschen natürlich in Subspezialisierung geht, gewählt werden. Aber also der Gag an der Sache war, ich habe alles immer hintereinander gelernt. Mhm. Und jetzt ist natürlich klar, das ist ein breites Feld, jetzt sollen die das alles zusammen lernen, aber sie müssen es nicht jedes Mal neu erfinden. Also verstehen Sie, ich habe MVEC irgendwann mal früh, da war ich am Sloan Kettering und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt zusammen mit der Frau Rüther und das ist besser als, was weiß ich, was da Ziska von, sie war am Andy Anderson. Und dann haben wir das dann angefangen und durchgezogen. Man wusste noch nicht so ganz genau, wie läuft das eigentlich. Heute weiß man, was weiß ich, welche Schemen man einsetzt und dass man das sicher machen kann. URS. Der Eisenberger hat immer gesagt, ja, ich mache das nur, wenn das mal ein Endprodukt ist. Ja, also ich tue doch hier nicht rummachen und dilatieren und die Harnleiter. Ist ja jetzt so, ne? URS ist jetzt ein Endprodukt, kann man machen. Und so geht's für viele Dinge. Also das heißt, es sind viele Sachen, sind eigentlich schon auf dem Level, dass sie gut standardisiert und deswegen auch gut weitergelernt werden. Aber Sie haben völlig recht. Die Arbeitszeit als solche oder Ausbildungszeit, die ist nicht mehr die gleiche wie früher und dann muss man halt ein bisschen längeren Atem haben. Das geht nicht anders. Und es wird natürlich eine Gesellschaft, also es kann nicht jeder hier der alles machen. Da bin ich natürlich ganz bei Ihnen. Aber man sollte ein paar haben, die wirklich dann sagen, okay, ich will jetzt mal Klinikchef werden oder ich will irgendwo was Größeres machen. Und dann sollte man das haben. Oder zumindest mal, dass man in einer Gemeinschaftspraxis sagt, bei sowas, also der eine macht den Andrologen, der andere hat, was weiß ich, Urodynamik, Gynäkologie. So, also dass da wenigstens die Expertise voll erhalten bleibt und nicht sagen, dann gehen wir halt sollen die doch zum Gynäkologen gehen und da ihre Urodynamik haben.
Man muss sich halt relativ früh für eine Spezialisierung dann entscheiden. Das war in meiner Zeit dann auch, dann konnte man einfach die Facharztausbildung machen und danach gucken, wo liegen die Interessen, genau, Klinik in der Praxis, welche Schnitt-OP. Ja, das ist heute sicher anders. Aber wir könnten noch stundenlang hier über die Urologie reden. Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir natürlich unsere Zuhörer auch nicht zeitlich zu lange strapazieren wollen.
Genau. Aber, und unsere Gäste vor allen Dingen auch.
Unsere Gäste, ja, wir wollen ja nicht ihren Tag hier allzu sehr strapazieren. Aber Sie haben uns sicherlich gezeigt, was die Urologie für ein vielfältiges, lebendiges Fach ist, was da sich tut, getan hat, was da die Zukunft noch bringen wird und wie spannend das alles ist. Und dass da unterm Strich dann hoffentlich zum Wohl der Patienten dann auch immer wieder Neues, Gutes bei rauskommt. Also vielen, vielen Dank. Ja, und...
Genau.
Ja, vielen Dank für Ihre Präsidentschaft im letzten Jahr und alles, was Sie für die Urologie geleistet haben und weiterhin viel Gesundheit, viel Erfolg.
Ich habe noch eine letzte
Frage. Vielen Dank. Also wie gesagt, ich werde der Urologie schon noch ein bisschen erhalten bleiben. Ich mache es ja eben ein bisschen länger als die 65 und bin eigentlich froh, dass ich noch dabei sein kann und ein bisschen was hier auch bewegen kann. Das hat mich gefreut und bin gerne bereit, mal wieder, wenn Sie irgendwelche Dinge hören wollen, auch in dieser Form weiterzugeben. Und Sie haben ja gemerkt, das ist ein großer Schatz, den man da hat, mit sich trägt.
Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dann Ihnen einen schönen Abend.
Wunderbar, vielen Dank.
Dank Ihnen. Auch. Danke, tschüss. Und ja, Chris, vielen Dank und schönen Gruß nach Aachen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.